Diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist eine Geschichte, die uns jetzt schon auch ein bisschen begleitet hat. Die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen oder von dem Vater mit den offenen Armen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Beschreibungen auch für. Wir hatten uns dann beim ersten Mal mit dem jüngeren Sohn beschäftigt. Und der jüngere Sohn hatte ja das Problem, dass er die Angst hatte, dass wenn er immer nur in den Spuren seines Vaters bleibt, er das Leben verpasst. Und das ist etwas ja ganz Natürliches. Also der Mensch muss ja seinen eigenen Weg irgendwie finden und das gehört irgendwie auch zum Leben dazu, dass man dann die vorgegebenen Pfade auch vielleicht ein bisschen verlässt. Der jüngere Sohn, also wir haben das ja dann so ein bisschen bedacht, das können eben jüngere Söhne und Töchter sein. Es kann aber auch ein Anteil sein, der in mir ist und der Angst davor hat, wenn ich immer nur das tue, was ich soll, dann verpasse ich doch das Leben. Der zweite Sohn, und das sind, da kann dann eben sein, einmal der Jüngere, einmal der Ältere, über den Älteren haben wir letzten Sonntag nachgedacht, das ist der, der Angst davor hat, das Eigentliche zu verpassen, wenn er ungehorsam ist. Aber der Erste hatte Angst vor immer gehorsam sein und der Zweite davor, ungehorsam zu sein. Weil man weiß ja, was dann passiert, dass wenn man nicht so sich verhält wie der Vater, wie die Eltern das gerne möchten, dann gibt es halt irgendwie Ärger. Und das kann eben auch gerade bei ich sag mal, den Ältesten dann auch immer wieder so sein, sind oft Menschen, die ein größeres Verantwortungsbewusstsein haben. Aber wie gesagt, das kann auch eine Seite sein, die in dir ist. Und genauso hatten wir das am letzten Sonntag ja auch, klingt hier dann alttestamentliches Geschehen an. Also die Jakob-Esau-Geschichte leuchtet hier so ein bisschen auf. Es ist aber auch eben die Geschichte, und das ist der ältere Sohn, steht auch für das Volk Israel und der junge Sohn eben für das neutestamentliche Gottesvolk. Also diese Geschichte hat eine große Spannbreite. Und heute wollen wir uns eben mit dem dritten Protagonisten dieser Geschichte dann beschäftigen, und das ist der Vater. Jesus erzählt ja dieses Gleichnis. Gleichnisse werden uns in den nächsten Wochen auch beschäftigen. Jesus erzählt ja in diesem Gleichnis etwas von dem, was das eigentlich ist, was wir gerade auch in diesem Lied hier so besungen haben, dass wir in seinem Licht stehen und vor seinem Thron stehen, weil er die Quelle des Lebens ist. Wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, dann spricht er eben genau über dieses Licht und über diese Quelle des Lebens und versucht uns Menschen davon etwas dann auch mitzuteilen, etwas beizubringen. Und ganz konkret ist dieses Gleichnis, oder erzählt Jesus ja dieses Gleichnis im Zusammenhang mit dieser Aufregung, dass der isst und trinkt mit den Sündern, also er hat Gemeinschaft mit ihnen, Tischgemeinschaft, und das geht doch nicht. Und dann erzählt Jesus eben unter anderem dieses Gleichnis, von dem man auch sagen kann, dass es Weltliteratur ist. Es ist wahrscheinlich so das bekannteste Gleichnis. Und darin wird uns eben etwas mitgeteilt von dem, was die Botschaft Jesu war und was auch für ihn sehr speziell, nicht aber spezifisch war. Jesus, als er auftrat, hat ja gesagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Denkt neu, denkt um, tut Buße. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und die Frage ist dann, ja, was ist das denn mit diesem Reich Gottes jetzt, was nah herbeigekommen ist? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Erwartungen. Und Jesus verbindet dieses nah herbeigekommene Reich Gottes eben mit diesem einen Begriff, den es ja auch in anderen Religionen irgendwie so gibt, aber nicht eben so prominent. Und das ist der Begriff Vater. Wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, also über diesen Ort, wo wir vor diesem Thron stehen und vor dieser Quelle des Lebens stehen, dann sagt Jesus, diese Quelle des Lebens ist Vater. Und er beschreibt das dann auch, im Johannesevangelium können wir das nachlesen, dass er jetzt wieder zum Vater hingeht und der Vater eben so Ursprung und Ziel auch seines Lebens ist. Und dann kommt Philippus und sagt, Jesus, zeig uns doch den Vater. Und Jesus antwortet dann darauf und sagt, wer mich sieht, also wer den Sohn sieht, der sieht auch den Vater. Also auch der Sohn ist im Endeffekt eine Botschaft, die auf den Vater hinweist. Deswegen ist er ja der Sohn, weil er auf den Vater hinweist. Und mit diesem Bild wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Und die erste intellektuelle Herausforderung ist, und das muss man sich immer wieder auch in den Hinterkopf dann irgendwie oder aus dem Hinterkopf hervorholen, und es ist wirklich eine Herausforderung: Gott ist Vater, aber er ist kein Mann. Gott ist Vater, aber er ist kein Mann. Und jetzt, also könnt ihr zu Hause dann auch weiter drüber nachdenken, weil irgendwie denken wir, wie soll denn das sein? Geht doch überhaupt nicht. Also vieles von dem, was auch in der Geschichte der Kirche, aber auch in unserer Gesellschaft schiefgelaufen ist, auch im Zusammen, in dem Miteinander der Geschlechter, hat etwas damit zu tun, dass wir auf den Trip gekommen sind, dass Gott ein Mann wäre. Nein, Gott ist Vater. Gott ist auch Sohn. Aber Gott ist nicht Mann. Das Ebenbild Gottes ist Mann und Frau. Also nur, damit wir ein bisschen als Männer ein bisschen runterkommen und vielleicht die Frauen auch ein bisschen wieder aufrechter gehen, weil das war in früheren Zeiten ja auch oft irgendwie so dann eine merkwürdige Ableitung für das Mannsein, dass wir irgendwie dachten, wir hätten den lieben Gott ja immer auf unserer Seite. Also könnt ihr gerne heute Nachmittag darüber nachdenken, was das denn alles meint. Gott ist Vater, aber er ist kein Mann. Ich vermute mal, ihr alle kennt ja dieses Sprichwort: Vater werden ist nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. Das ist auch etwas, was das Vatersein ausmacht. Das geht eigentlich ziemlich fix. Dann ist man's. Für die Frau ist das eine andere Geschichte, das geht nicht so fix, aber Vater werden geht eigentlich ganz leicht. Vater sein ist aber eine größere Herausforderung. Und als ich so die Predigt vorbereitet habe und so über das nachgedacht habe, was das auch bedeutet, auch nicht nur, ich sag mal, religiös, sondern auch für uns gesellschaftlich, dieses Bild vom Vater, dann dachte ich, ja, das ist schon etwas, so nehme ich das wahr, vielleicht nehmt ihr das anders wahr, was wirklich eine Herausforderung ist. Wenn wir so auf unsere Geschichte, also man kann das auch global irgendwie so ein bisschen sehen, aber auf unser Land schauen, dann müssen wir sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir 5,5 Millionen tote Soldaten zu beklagen. Waren nicht alles Väter, aber viele Väter waren dabei. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann ungefähr 1,2, 1,3 Witwen und 2,5 Millionen Halbwaisen. Also Kinder, die ohne Vater aufgewachsen sind. Ich glaube, da lässt sich jetzt nicht einfach eine Linie ziehen, aber ich glaube, dass das schon eine Auswirkung hat. Der Krieg hat eine Auswirkung, die über Generationen hinaus reicht, und dass 2,5 Millionen Kinder in Deutschland als Halbwaisen aufgewachsen sind, in Europa ungefähr 13 Millionen, das ist ja kein Problem, oder? Auf Vater kann man doch irgendwie verzichten. Der Vater, den braucht man mal irgendwie für ein Sekündchen und dann hat er seinen Job getan. Und nee, ich glaube, dass sich dadurch etwas auch entwickelt hat. Viele, die ohne Vater groß geworden sind, Kinder, die dann eben ohne das, wofür Vater auch steht, groß werden mussten und am Ende dann auch vielleicht dadurch etwas an Prägung mitbekommen hat, was vielleicht unterm Strich nicht gut ist. Dazu kommt noch, dass viele Väter, die aus dem Krieg kamen, zurückkamen, ja auch verroht waren. Es gab damals so wohl einen Spruch, also ich habe den persönlich nie gehört, aber der ist mir auch in der Vorbereitung begegnet. Also Väter sollen ihre Kinder lieben, aber es ihnen niemals zeigen. Da würden wir heute sagen, was? Also da sind wir in einer anderen Zeit. Das ist ist so ein Gedanke gewesen, dass Väter die Kindern ihre Liebe zeigen, die Kinder irgendwie verzärteln. Und jetzt kann man ja mal ein bisschen darüber nachdenken, was das bedeutet. Vielleicht sagt der ein oder andere auch, ja klar, so war das ja auch bei mir. Mein Vater hatte irgendwie nicht die Begabung, dann irgendwie auch herzlich zu sein. Ich wusste, dass er mich liebt, aber gezeigt hat er es nie. Die Spätfolgen des Krieges, eben zum einen, dass viele Väter im Krieg geblieben sind und der Krieg die Väter, auch, die zurückgekommen sind, verroht hat. Diese Auswirkungen, die Spätfolgen, die erlebt man, glaube ich, bis zum heutigen Tage. Und deswegen fällt es mir auch so schwer, nur als kleine Randnotiz in Bezug auf die Ukraine, dahin zu blicken, weil das, was da gerade passiert, das wird uns in den nächsten Jahrzehnten und Generationen lang beschäftigen, dieses Volk, dieses Land. Der Krieg ist nicht vorbei, wenn man sagt, okay, wir machen einen Friedensschluss. Nein, der Krieg, die Auswirkungen des Krieges, die gehen noch weiter und weiter und weiter. Aber ist es schlimm, dass eben die Väter dann nicht mehr da sind? Wie heißt der Alexander Misterlich? Irgendwie, weiß nicht, wer von euch den kennt, ein Psychoanalytiker. Der hat in den 60er Jahren ein sehr bekanntes Buch geschrieben, von Auf dem Weg hin zur vaterlosen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gelesen hat. Also mir ist das auch in der Vorbereitung begegnet. Muss ich mal gucken, ob ich noch dazu komme, dann irgendwie auf dem Weg in eine vaterlose Gesellschaft, in eine vaterlose Zukunft. Wenn ihr heute Mittag auch mal Zeit habt und wir wurden ja schon auf YouTube-Videos hingewiesen, jetzt sage ich euch nochmal ein Video, was auch interessant ist. Schaut euch mal den Werbespot, vielleicht habt ihr den ja auch gesehen, von Edeka an. Irgendwie, ich glaube, vorletztes Jahr oder so zum Vatertag rausgekommen, gab dann auch einen riesigen Shitstorm und zum Muttertag ist er, glaube ich, raus. Guckt mal nach. Und die Botschaft lautete, danke, danke, dass du dich immer um mich kümmerst. Und dann wird ein Vater gezeigt, der versucht dann gerade seinem Kind irgendwie Essen zu geben und geht natürlich alles schief. Danke, dass du mit mir die Welt erkundest und dann geht immer alles schief. Danke und dann kommen immer so Vaterbilder, wo der Vater dann wirklich ein Trottel ist. Und wenn man sich so, wenn man das anschaut in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was da so an Filmen rauskommt, die dieses Thema dann auch so ein bisschen streifen, da kommen die Väter immer schlecht weg. Und am Ende sagt das Kind dann, danke, Mama, dass du nicht so bist wie Papa oder dass du nicht Papa bist. Gab einen riesen Shitstorm, man hat dann schnell noch einen weiteren Clip gedreht, eben, danke Papa, dass du nicht so bist wie Mama, weil irgendwie hat man gemerkt. Aber ja, das ist irgendwie schon eine spannende Geschichte. Letzte Woche, also bis gestern war ja der Amadeus bei uns und wenn man dann Zeit hat, unterhält man sich mal ein bisschen und eine Nacht haben wir uns so, also wir kamen dann auch hoch, auf heute zu sprechen, auf das Thema der Predigt und haben uns dann so über das Vatersein dann auch unterhalten und das ist ja dann schon immer eine spannende Geschichte. Weil dieses Thema Vater ist für mich wirklich ein ganz wesentliches und ein besonderes Thema, weil ich hatte ja auch mal einen Vater. Also hier seht ihr in diesem Bild, also der Kleine in der Mitte, das bin ich. Und man kann das ja gut aufteilen und ich habe dem Amadeus dann auch gesagt, geh mal hin, also das Bild hängt bei uns in der Küche in der Ahnengalerie und da guckt ihr das mal an und guckt ihr das mal ein bisschen genauer an, seht ihr auf dem nächsten Bild dein Opa, was denkt der eigentlich? Sehen so glückliche Väter aus? Amadeus hat das kurz zusammengefasst und hat gesagt, ich glaube, der dachte, scheiße. ich weiß es nicht, mein Vater ist ja früh gestorben, ich konnte nie mit ihm darüber reden, aber wenn ich mir dieses Bild so angucke, dann glückliche Väter sehen anders aus. Ja, weil es gab schon ein Kind und das reicht. Und das war auch das, was mein Vater dann gesagt hat. Eigentlich reicht, den brauchen wir nicht. Und meine Mutter hat sich, ihr habt das ja auch schon erzählt, meine Mutter hat sich dann auch durchgesetzt und jetzt hat er das Elend in seinen Händen. Das Leben ist vorbei. All das, wovon man geträumt hat und so. Und das drückt irgendwie, finde ich, dieses Bild auch aus. Vater, die Rolle des Vaters hatte in meinem Leben immer eine große Bedeutung, weil, und das hat dann auch was mit unserem Hintergrund zu tun, weil in der Kneipe und so hat man eben nicht so viel Zeit für Familie und. Aber habe für mich eben auch gemerkt, dass dieser fehlende Vater, dass das etwas ist, was mein Leben bestimmt hat. Also vorher keine Zeit und dann früh gestorben. Und wenn Jesus über diese Quelle des Lebens redet, über diesen Ort, wo wir an diesem Thron stehen, wo wir entdecken, was das Leben ist, und er redet darüber in dieser Welt, dann redet er über Vater. Und sagt, mein Vater, der auch euer Vater ist, ein Vater im Himmel. Und das ist eben dieses Bild. Und jetzt geht es eben nicht um diese Überhöhung des Mannseins. Das ist es eben gerade nicht. Aber dieses Bild vom Vater macht eben deutlich, was Gott ist und wer Gott ist. Und Jesus, und die Bibel berichtet das eben auch, der Vater, das ist der Ursprung, der Urgrund des Lebens. Der Vater ist der, der das Leben gegeben und geschaffen hat. Und so lernen wir das auch heute in der Seelsorge, in der Psychologie und so weiter, dass dort, wo es keine gute Vaterbeziehung gibt, ist es immer schwierig für das Kind, auch in die eigenen Schuhe hineinzukommen. Immer eine Herausforderung. Weil Vater ist Ursprung und Urgrund des Lebens. Und Jesus sagt, wenn du darüber nachdenkst, was das Leben ist und wo es herkommt und am Ende auch, wo es hinführt, habe ich nur einen Begriff für dich, Vater. Vater. Und dieses Vatersein, und das ist eben das, was wir ja auch immer wieder hier erleben in unserer Welt, dieses Vatersein ist eben oft etwas, was nicht gut gelingt. Und diese beiden Söhne, von denen Jesus hier berichtet, bei denen ist irgendwie auch nicht so richtig gut gelungen. Weil sie waren irgendwie so nah dran an ihrem Vater, aber der eine hatte Angst, das Leben zu verpassen, wenn er dran bleibt, wenn er gehorsam ist. Und der andere hatte Angst, eben es zu verpassen, wenn er ungehorsam ist, weil der Vater irgendwie zu dominant, zu mächtig ist. Die beiden so nah am Vater dran und so weit von seinem Herzen entfernt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in uns, sag mal, Vaterbilder entstehen, die geprägt sind von Angst. Wenn ich nicht an das Vaterherz komme, sondern bei der Autorität stehen bleibe oder nur bei der Autorität stehen bleibe, dann dringe ich nicht durch zu diesem Vaterherz. Und Jesus erzählt diese Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen und erzählt nicht nur die Geschichte von dem Jungen und von dem älteren Sohn, sondern erzählt auch die Geschichte vom Vater, um uns damit etwas mitzuteilen. Wer ist dein Vater im Himmel? Der junge Sohn zieht in die Weite, verprasst alles und kommt zurück, weil er merkt, dass dort in der Ferne, bei dem Versuch jenseits des Vaters irgendwie sein Glück zu finden, er nur unglücklich wird. Eine, sagen wir, nicht geglückte Vaterbeziehung führt an so vielen Stellen dazu, dass Menschen ins Unglück geraten. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten das ja mit dem Halt und der Haltung und dem Verhalten und den Verhältnissen. Die Verhältnisse, in denen wir leben und das, was wir an Verhalten von Menschen erleben in diesen Zeiten, hat, glaube ich, genau da etwas mit zu tun, weil das Verhalten hängt ja von der Haltung ab. Und die Haltung des Menschen hängt davon ab, ob er einen Halt, einen Grund hat, der fest ist. Man könnte auch sagen, ob er einen Vater hat, der ihn hält. Und der junge Sohn macht sich eben auf die Reise und merkt, es geht alles schief und er landet bei den Schweinen und sagt, den Tagelöhnern bei meinem Vater geht es besser, ich will zurückgehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, mach mich zu einem deiner Knechte, ist immer noch besser, als in der Ferne irgendwie da unterzugehen. Und dann erzählt Jesus eben das Verhalten des Vaters, dass der, als er ihn sieht, rausstürmt, ihm entgegenkommt und sich freut darüber, dass er in sich irgendwie noch eine Ahnung davon hatte, dass selbst als Knecht bei dem Vater zu sein, es besser ist, als in dieser falsch gegründeten Freiheit fern vom Vater. Und er will reden und das, was er gelernt hat, dem Vater dann sagen und er lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr eben so ein jüngerer Sohn, eine jüngere Tochter seid? Habt ihr das schon mal erlebt mit den Anteilen dieses jüngeren Kindes in euch, dass Vater genau so ist? Genau so? Er wartet dann nicht, bis wir dann zu Kreuze kriechen, sondern er kommt und er ist überwältigt und sagt, so, gibt ihm neue Kleider, steckt ihm einen Ring an, schlachtet das Mastkalb, weil er einfach, und darin wird das Wesen des Vaters dann auch sichtbar und darin wird das Wesen des guten Vaters sichtbar, weil er für sein Kind ist, Punkt. Jenseits von Eden hört man dieses Ja nicht mehr. Haben wir diese Ohren nicht mehr im Garten Eden? Adam und Eva kriechten dieses Ja noch mit. Jenseits von Eden ist es irgendwie schwer, das zu hören und wahrzunehmen. Und der ältere Sohn, der dann das wahrnimmt, wie der Vater mit seinem Bruder umgeht, der ältere Sohn verzweifelt schier daran. Und sagt, ich bin die ganze Zeit hier und ich bin immer gehorsam und ist immer beim Vater und hat ihn nicht verstanden. Und was macht der Vater? Wieder, er geht hinaus zu seinem Sohn und erklärt sich. Welcher Vater bekommt das hin, dass er sich erklärt, warum er das so macht, wie er es macht? Also früher hieß es immer so, was ich sage, ist Gesetz und Punkt. Hier an diesem Ort wird gemacht, was ich sage, Punkt. Und dieser Vater geht hinaus zu diesem älteren Sohn und erklärt sich und sagt, du, die Not deines Bruders, die Not, weil es war ja zwischendurch, hatten wir letzte Woche nicht mehr sein Bruder, sondern dein Sohn, so hat er es ja gesagt, die Not deines Bruders, die geht mir zu Herzen und deswegen verhalte ich mich so. Wenn Jesus etwas über das nahe herbeigekommene Reich Gottes eben beschreibt, dann will er uns eigentlich an die Hand nehmen und ja, nicht ganz, aber doch ansatzweise zurückführen in den Garten Eden, ins Paradies, wo wir diese Botschaft gehört haben. Da ist ein Gott. Und ich bin sein Ebenbild, nicht allein, sondern als Mann und aber auch. Da ist ein Gott und ich bin sein Ebenbild. Ich verzweifle immer, letzte Woche auch wieder ein Gespräch im Kiezgarten darüber, ich verzweifle immer, wenn ich junge Mädchen sehe, von denen ich sage, die sind wirklich hübsch und die lassen sich dann solche Lippen da reinpusten. Da denke ich mir mal, Mädchen, was siehst du denn, wenn du in den Spiegel guckst? Was siehst du denn da, dass du das mit dir machst? Und würde ihn dann am liebsten immer sagen, guck mal in einen Spiegel, der dich mit auf diese Reise nimmt, wo du siehst, Ebenbild Gottes. Ebenbild Gottes. Viele heute, weil wir so ein anderes Schönheitsideal haben, sehen alles andere, und die meisten sehen alles andere als dies Ebenbild Gottes. Und Jesus sagt, ich nehme dich mit an die Hand und wir gehen wieder zurück zu diesem Ort, zum Vater. Und wenn er dich anblickt, sagt er, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, Ebenbild Gottes. Und dann fängt er wieder an und sagt, und schau, was ich gemacht habe. Es ist alles für dich, habe ich für dich geschaffen, weil du mein Kind bist. In dieser Welt haben wir das umgedreht. Da haben wir gesagt, nun sei erstmal ein braves Kind, dann bekommst du ein Lolli. Benimm dich erstmal, dann kriegst du dein Taschengeld. Und das zieht sich ja fort, also auch wenn wir selber erwachsen sind. Das ist dann das Prinzip, mach doch erstmal es ordentlich, dann bekommst du. Und das ist ein System, das ist das, was die Bibel eben auch als Sünde beschreibt, was krank ist und krank macht, weil es am Eigentlichen eben vorbeigeht, was Gott zu uns Menschen sagt. Und ich weiß nicht, ich würde ja nicht sagen, dass da irgendwie ein Konzept oder so dahinter steht, aber in einer Gesellschaft, die immer weniger mit Vätern anfangen kann, wo die Väter immer mehr einfach nur irgendwelche merkwürdigen Trottel oder höchstenfalls noch Samenspender sind, in einer solchen Welt wird das Reden über einen Gott, der Vater ist, natürlich auch irgendwie ziemlich kraftlos. Da ist ein Vater und du bist sein Ebenbild. Und er hat dir gegeben, einfach weil du bist. Und jetzt lauf los, jetzt mach, jetzt darfst du. Man kann es den Menschen heute auch nur wünschen, dass sie solche, im Ansatz solche Väter haben, die ihnen das vermitteln. Und man kann es ihnen nur von Herzen wünschen, dass sie so eine Erkenntnis haben, dass da so ein Vater ist, der so auf sie sieht und der so mit ihnen umgeht. Jesus sagt, du musst keine Angst haben, umzukehren, wenn du hingefallen bist. Du musst keine Angst haben, wieder unter die Augen deines Vaters zu treten, weil das, was diesen Vater ausmacht, liegt in dieser Geschichte zutiefst verborgen, die ich euch erzählt habe. Wenn du dich auf den Weg gemacht hast, weil du irgendwie das Gefühl hattest, du musst weg, weil sonst wirst du nicht frei, dann ist da ein Vater, der dir das gibt, was du da zum Ausleben brauchst. Und er wartet auf das, was kommt. Und die Anteile in uns, die dann eben weg wollen, da ist ein Vater, der sagt, wenn du das brauchst, um dich zu entwickeln, geh. Geh. Ich gebe dir alles mit, was du brauchst, aber geh. Bleibe nicht aus dumpfem Gehorsam, aus blindem Gehorsam, und versau dir dann die Beziehung zu meinem Herzen. Geh und krieg raus. Dann, ob du woanders glücklicher wirst, mehr Leben findest als bei mir. Ich sage das, wir haben jetzt nicht so viele junge Menschen hier bei uns, aber ich habe das den jungen Menschen immer wieder gesagt. Wenn du das Gefühl hast, du musst gehen und du musst den lieben Gott zurücklassen, ich sage, mach das. Mach das. Krieg es raus, ob es besser ist, ohne Gott zu leben, als mit ihm. Und wenn du rauskriegst, dass es besser ist, ja, dann leb es. Ich glaube das nicht, habe auch nicht die Erfahrung gemacht. Aber das gilt auch den jüngeren Söhnen und Töchtern in uns. Das Vater sagt, wenn du gehen willst, geh. Und zu dem jüngeren Sohn, zu dem älteren Sohn, der immer dann zu Hause geblieben ist. Und der das nicht versteht, sagt er, komm. Komm doch mal weg aus diesem, ich muss mich richtig verhalten, damit das und das, sondern komm und erleb doch mal, was in meinem Herzen ist. Ich bin so dankbar für das, was du tust, jeden Tag. Ich bin so dankbar dafür, dass du dich um unseren Laden kümmerst. Aber meine Herzenshaltung zu dir hängt nicht davon ab, ob du immer ein braves Kind bist. Komm, komm doch rein und erleb mal wieder, vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu, wie ich bin, damit aus deinem Mitmenschen nicht irgendwie dein Sohn oder deine Tochter wird, sondern damit er immer das ist, was er von Anbeginn der Zeit war, dein Bruder und deine Schwester. Und diese Erkenntnis, die bekommt man eben in dieser Gegenwart eines Vaters, der, vielleicht kannst du uns das Bild noch mal zeigen kurz, der anders guckt, wenn er mich im Arm hat. Dann sollte man sich lieber den König der Löwen angucken, wenn der Vater den Sohn dann vor aller Welt zeigt und sagt, das ist mein Sohn. Guckt ihn euch an. Das ist mein Sohn. Und ich bin von Herzen dankbar, dass mir Gott als Vater begegnet ist und dass ich auf meinem Lebensweg immer wieder Männer getroffen habe, die mir zum Vater geworden sind. Das hat mich gerettet. Amen.